Die Welt nötigt einen Inkrementalisten zu großen Schritten. Die Novelle Die Lebensentscheidung von Robert Menasse konfrontiert einen etwas biederen EU-Bürokraten mit der Finalität. Seine Mutter baut ab, er ringt mit Magenschmerzen. Seine langjährige Beziehung zu Natalie aus der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hängt hilflos im Limbo. Der österreichische Schriftsteller schreibt seit den 70er Jahren vor allem Romane und Essays. Mit Die Hauptstadt gewann er 2017 den Deutschen Buchpreis. Mit den Mitteln des Erzählers schreibt er dort gegen die Renationalisierung Europas. Pass an. Dasselbe Projekt treibt er auch in Essays wie Die Welt von morgen oder Der europäische Landbote voran, genau wie in der 2022 erschienenen Hauptstadtfortsetzung Die Erweiterung. Die Lebensentscheidung beschäftigt sich ebenfalls mit der gleichermaßen pragmatischen und utopischen Europäischen Union, mit der Realität, die sie hervorbringt und den Menschen, die sich um sie bemühen. Diesmal eben mit Franz Fiala, der sich im Alter von 58 Jahren nach vielen Kämpfen und wenigen Siegen in der Generaldirektion Umwelt in den Ruhestand versetzen lässt, um mit dem restlichen Leben noch etwas anzufangen. Die Europäische Kommission hat ihn nicht weitergebracht als in ein Büro mit einem einzigen Fenster, das durch eine Spaltung in der Mitte und die separate Öffentlichkeit von der Bürokratie offiziell als zwei gezählt wird. Franz teilt sich den Namen mit Karl und Franzl Fiala aus Franz Werfels Novelle Der Tod des Kleinbürgers, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. Wir haben Menasses Roman gelesen und wir, das sind Finn Benkert.
Und Lukas Bawenschik. Ja, Lukas, normalerweise habe ich ja hier immer so einen flotten Spruch auf Lager, der uns auch thematisch einleitet, irgendwie vielleicht einen kleinen Witz, eine kleine Fangfrage, die uns auf das Buch vorbereitet, aber hier fällt mir leider wirklich wenig ein und das ist schon so ein bisschen auch ein Vorgeschmack, wie mir diese Novelle gefallen hat. Ich könnte dich jetzt fragen, so wie stehst du zu traditionellem österreichischen Essen? Also darf es auch bei dir mal ein Butterschnitzel sein?
Ich glaube, ich habe überhaupt nichts dagegen. Das, was ich in Wien geboten bekommen habe, war in der Regel schon hochwertig. Auch was man da im Notfall nachts am Würstelstand bekommt. Aber ich glaube, wir bleiben dann vielleicht doch lieber direkt bei der Novelle. Wir haben auch beide Franz Werfels Novelle Der Tod des Kleinbürgers nochmal gelesen und waren ehrlich gesagt, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, von der doch mehr angetan als von dem, was Robert Menasse hier angeboten hat. Ich hatte schon das Interesse daran, diesen Text hier zu besprechen, weil ich sagen muss, die Hauptstadt hat mir in seiner Verzahnung, in dieser Mischung aus Optimismus und Verzweiflung, der da angebracht wurde, durchaus gefallen. Der war sehr vielschichtig. Die Novelle ist logischerweise konzentrierter, versteifter, möchte ich fast sagen. Also schon mal vorweg, ich habe zwischendurch dann auch gedacht, was schert's mich, ob unser Protagonist hier am Ende vielleicht genau wie bei Werfel den Tod findet? Was schert's mich, ob seine Beziehungen scheitern oder weitergehen, ob er seine Ehe schließen kann? Ich fand das nicht wahnsinnig witzig, ich fand das nicht wahnsinnig interessant. Das ist schon auch irgendwie ein bedrückender Text, aus dem man mit so einer gewissen Gleichgültigkeit herausgeht, der mich irgendwie doch dazu gebracht hat zu denken, ich glaube, er hat die Biederkeit seines Bürokraten und die Biederkeit seines Novellentextes einfach ein bisschen zu sehr kurz geschlossen miteinander.
Ich empfand diese Novelle auch gleichzeitig als viel zu offen, sage ich mal, in ihren Deutungsmöglichkeiten, weil normalerweise, sage ich mal, die klassische Novelle, wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, vielleicht müssen wir ein bisschen so über die Novelle an sich reden.
Das will der Text ja auch, oder? Genau. Also ich meine, es kommen andere Novellen darin vor. Ja. Irgendwann zieht unser Protagonist eine Chronik, eine Anthologie mit deutschen Novellen von Goethe bis Grass aus dem Bücherregal und er möchte irgendwie auch über diese Form des Textes reflektieren.
Ja. Und dann, das ist richtig clever, dann liest er nämlich Franz Werfels Tod des Kleinbürgers. Also wir werden hier auf jeden Fall schon mal direkt gestoßen, was hier die Referenz ist. Mir ging es nämlich tatsächlich so, ich habe diesen Menasse-Text gelesen und dachte mir die ganze Zeit, das kommt mir bekannt vor, aber irgendwas klingelt da ganz hinten im Hinterstübchen. Und dann war es tatsächlich eine NZZ-Rezension, die, glaube ich, relativ in den ersten Sätzen die Parallelen aufzeigt. Und ich war natürlich Franz Werfel, klar. Und habe dann die Novelle von Werfel auch nochmal mit großem Gewinn gelesen und möchte die hier auch gerne nochmal empfehlen. Die findet man auch, sag ich mal, relativ einfach, zum Beispiel beim Projekt Gutenberg. Das sind, glaube ich, so 60 Seiten. Das vielleicht schon mal als Empfehlung hier vorne weg. Aber ich habe das Gefühl, so ähnlich wie Rai Schöters Geschenk, über das wir auch geredet haben, da ist so ein unbedingter Wunsch vom Text hier eine Bedeutung, eine tiefere Ebene, eine Dechiffrierung zu finden. Aber ich habe nicht verstanden, was das sein soll. Ist unser Fiala, ist er Europa? Ist er die Personifizierung von Europa, das am Sterben ist, künstlich am Leben gehalten wird und sich jetzt öffnen muss? Das wäre mir zu platt aber auch. Und auch da würde ich fragen, warum? Ich habe die Hauptstadt nicht gelesen. Also dieser Roman sprach mich einfach überhaupt nicht an. Ich hatte das Gefühl, das wirkt wie so ein Topical-Buch. Wenn du jetzt sagst, du fandest es gut, dann werde ich da vielleicht doch mal einen Seitensprung wagen. Aber es hat mich damals nicht interessiert. Und jetzt nach diesem Text muss ich auch sagen, ich glaube, Herr Menasse, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr.
Es ist ja erstmal interessant, dass jemand, der so engagiert und so enthusiastisch für die Europäische Union streitet und das schon seit vielen Jahren, jetzt einen Text, der doch von Skepsis geformt und gefärbt ist, abliefert. Mhm. Ich dachte, ja, eine leichte Verschiebung im Enthusiasmus, das ist ja erstmal spannend. Und genau was du gerade beschrieben hast, das hat mich auch beschäftigt. Wie hängen denn jetzt diese beiden großen thematischen Ebenen zusammen? Einerseits dieser sehr stark psychologisch ergründete Charakter, der vielleicht so ein bisschen ein Muttersöhnchen ist, auf jeden Fall immer diese starke, dominante Mutter hat, der auch vor seinen Klassenängsten, seinen Klassenvorstellungen und Neurosen sehr stark gefasst ist, der ohnehin ein neurotischer Overthinker ist, der jeden Satz 3-4 Mal dann an mancher Stelle doch noch im Kopf umdreht. Jemand, der vielleicht auch von diesem Gouvernantenhaften erdrückt wird durch seine Mutter. Das kann man ja natürlich alles irgendwie übertragen auf die Frage der Europäischen Union. Wir wissen von Menasse, er schätzt die Europäische Kommission als utopischen Raum und ist beim Europäischen Rat und dessen Rückbezug auf die Nation skeptischer. Hier sehen wir jemanden, der an der ganzen Bürokratie mehr oder weniger gescheitert ist. Wir sehen auf jeden Fall das Ende oder das mögliche Ende eines Zugangs, ein Idealist, der zugerichtet worden ist. Das ist ja ein bekanntes Thema des Romans und der Novelle allgemein, der deutschen Literatur, der weltweiten Literatur. Jemanden, der an seinen eigenen Idealen scheitert oder dessen Ideale an der Welt scheitern, die Verzweiflung, die daraus entsteht. Nun habe ich mich auch gefragt, wie ist das Ganze miteinander in Bezug zu setzen? Und ich glaube schon, dass es auch irgendwie so ein bisschen darum geht, dass das Gouvernantenhafte der Mutter und das Gouvernantenhafte der EU, der Nanny State, irgendwie zusammenhängen hier. Und ich muss sagen, das finde ich eine Verquickung, die halte ich für wenig produktiv. Also natürlich sind interessanterweise auch viele unserer politischen Dimensionen natürlich auch mit Genderfragen aufgeladen. Also Vaterstaat, das Mutterland, das Vaterland, irgendwie ist das alles immer ein bisschen diffus und man lädt das vielleicht auch mit den eigenen Sozialdynamik der eigenen Erfahrungswelt auf, aber ich hatte das Gefühl, das wird alles gleichzeitig übererklärt. Also dann haben wir zum Beispiel Momente, dann steht Femme Fiala an seiner Tür und er sagt, ja, wir waren nie eine ganze Familie. Das Wort ist abgekürzt, also muss da irgendwas Unvollständiges, das wird uns dann sogar noch erklärt. Und gleichzeitig wird aber auch nicht so richtig produktiv im, sagen wir, lyrischen Sinn damit gearbeitet, dass es dann noch was anderes gibt, dass diese Sachen zusammenhängen. Also die parabelhafte Dimension, die politische Dimension des Ganzen finde ich einfach nicht gut eingewoben. Diese Sachen stehen unelegant nebeneinander und es ist einfach kein Resonanzraum da. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Figur gut darin ist, irgendwas zu verkörpern oder zu repräsentieren.
Das geht mir ähnlich. Ich möchte jetzt vielleicht mal den Gedanken in den Raum stellen, dass diese Novelle vielleicht in 10 Jahren was anderes bedeutet. Denn vielleicht ist es so, dass Menasse einfach so tief, sage ich mal, in seinen eigenen EU-Gedanken drin ist, dass er hier ein bisschen am Leser vorbeigeschrieben hat am Ende des Tages. Und vielleicht, wenn wir in ein paar Jahren irgendwie einen historischen Rückblick wagen können. Vielleicht wissen wir dann, ach so, das meinte er hier. Hier hat er messerscharf analysiert. Weil die Werfel-Novelle, die beschäftigt sich ja wirklich sehr stark mit der Inflation, mit, sag ich mal, dem aufkommenden Nationalsozialismus, mit Arbeitslosigkeit, mit, ja, einfach dem Verschwinden des Kleinbürgertums, nachdem auch die Monarchie schon verschwunden ist. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir jetzt aus der historischen Retrospektive sofort sehen und sagen, ah ja, das meint er hier. Wir wissen natürlich nicht, wie das 1927 rezipiert wurde, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Werfel sehr viel besser mit Buzzwords arbeitet, mit Thematiken, die hingestellt werden und uns wirklich erzählt, was eine veränderte Situation mit den Menschen in diesem System eben macht. Und bei Menasse ist es eben alles so in der Schwebe. Also wir erfahren so ein bisschen, dass das Bildungsbürgertum natürlich auch schon ausgestorben ist. Vielleicht die Mutter als so eine Art von Personifikation davon, die so am Dahinsiechen ist.
Sie ist auch so ein Aufstiegsversprechen. Oder sie, die große Bildungsbürgerin, die in die Oper geht, die zu Hause immer Goethe und Schiller so hochhält, das humanistische Bildungsideal, das bis in die EU-Kommission oder bis in die Arbeit dort gebracht hat, aber dann irgendwie doch nicht weiter. Also ein altes Versprechen stirbt hier wie der Kleinbürger.
Genau. Und das ist vielleicht auch der, sage ich mal, Part des, der Novelle, die mich am meisten interessiert hat. Also wenn es dann, wenn zurückgesprungen wurde und eben erzählt wurde, wie die Kindheit ablief, wie die Mutter war, wie der Vater war. Also tatsächlich, wenn dieser Aufstieg oder diese damals existierenden Aufstiegschancen geschildert wurden. Die Mutter mochte ich wirklich gerne als Figur, mit der hätte ich sogar fast gerne einen Roman verbracht. Aber sonst, ja, bleibt auch das alles so im luftleeren Raum stehen. Es ist halt so die Art von Text, wo man beim Lesen an andere Texte erinnert wird, die man stattdessen lesen könnte. Weil ich mir dachte, ich könnte halt Edouard Louis lesen und hätte da, glaube ich, eine ähnliche Auseinandersetzung so mit dem Thema Aufstieg durch Bildung und nicht Eskapismus, aber Lebensschaltung durch Literatur. Ich könnte die Werfel-Novelle lesen und hätte da irgendwie eine spannendere Sicht auf den Tod. Ja, es ist ein sehr unbefriedigender Text einfach am Ende des Tages.
Der Titel Die Lebensentscheidung suggeriert uns ja schon, man entscheidet sich für eine bestimmte Art zu leben. Das möchte ich jetzt erstmal nicht auf das, was tatsächlich erzählt wird, führen, sondern ich glaube, es geht ja auch um die Frage, ich habe mich jetzt entschieden, aufzusteigen, mich einzubringen, wieder die Frage des Idealismus. Vor allen Dingen scheint es mir aber doch ein sehr mildes Leben zu sein. Dass du die Mutter interessanter fandest, lag ja auch daran, dass unser Protagonist Franz vielleicht auch von Konzeption aus wahnsinnig uninteressant ist. Es fällt da einmal der Satz, Franz organisierte das Begräbnis und dass er es für Onkel Fritz machen musste, den er nicht hatte leiden können, war für ihn das Tragische. Und normalerweise würde man hier das Tragischste, den Superlativ irgendwie erwarten, aber so weit geht er irgendwie nicht. Er ist sowieso immer irgendwie jemand, der so doch sehr zur nivellierten Mitte irgendwie gehören will auf irgendeiner Ebene, der sich auch darin gefällt, jetzt nicht besonders elitär zu sein, der zwar wahnsinnig nicht viel Geld hat, die ganze Zeit durch die Welt jettet, aber damit eigentlich nichts Großes tun will, dessen Idealismus eigentlich nur ein Abschließen des Exzesses ist. Sein Leben ist vielleicht auch, das ist ja auch ein großer Vorwurf an das, was man so in einem europäischen Kontext oft hat, so eine bestimmte Vorstellung von Moralismus, so bestimmte Überzeugungen, so ja. Das, was da draußen passiert mit dem Glyphosat, das ist alles nervig und die Bauern sollen sich nicht so anstellen. Ganz unabhängig davon merkt man, dass bei ihm auch immer so etwas sehr Graues, Duckmäuserisches einfach existiert, aus dem er auch nicht rauskommt. Und ich glaube, das zieht sich so durch den ganzen Text, das ist auch so eins der großen Themen. Also auch seine Liebesbeziehungen wirken ja ganz milde, sind auf keinen Fall stürmisch. Das sind alles so Bürokratenlieben, das ist die sachliche Romanze, wenn man ehrlich ist, nochmal in anderer Form. Und es ist ja schon auch fast ein Witz, dass das so unerträglich ist, oder? Ich habe ohnehin das Gefühl, der Roman intendiert viel Humor in nicht unbedingt der Lächerlichkeit, aber er weiß schon darum, wie glatt, wie grau dieses Leben eigentlich ist. Ich habe nur das Gefühl, er schafft es dann doch nicht wirklich, das spöttisch nach außen zu drängen. Er schafft es nicht, genug auf Distanz zu gehen zu seiner Figur, auch wenn er ab und zu neue Perspektiven aufsucht, auch wenn er ein auktorialer Erzähler ist, der dann in die Köpfe springt, der plötzlich aus der Sicht zum Beispiel von Feli auf unseren Protagonisten blickt und so. Aber ich weiß auch nicht, er kommt nicht weg von diesem langweiligen Franz und das ist auf jeden Fall ein Dolchstoß, ein Todesstoß für diesen Text.
Er hat natürlich, du hast gerade schon über den Titel Die Lebensentscheidung referiert, da steckt ja, sage ich mal, nochmal eine doppelte Ironie drin für die ganze Geschichte, weil es ist ja nicht nur, es ist ja auch eine Entscheidung für ein Leben an
Na,
sich.
Und es ist auf irgendeiner Ebene auch eine Todesentscheidung, oder ein bisschen vielleicht.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also die Ironie ist hier praktisch fast wie Falkos damals schon meinte, muss ich erst sterben, um zu leben. Hier ist es umgekehrt. Unser Fjalla entscheidet sich eben an seinem, ich glaube, 53. oder 54. Geburtstag dazu, in die Früh, 58. also in die Frührente zu gehen und eben seine Tätigkeit als in der EU-Kommission niederzulegen, um jetzt endlich das Leben zu leben, was er vorher nicht konnte. Er will nochmal Bücher lesen, ein paar Reisen machen, denn er steht ja im besten Alter, wie ihm auch mehrfach von Figuren nahegelegt wird. Und dann eben die Ironie, jetzt stirbt er. Also das Leben sollte eigentlich losgehen und dann sieht er dahin. Das kann man machen, so sage ich mal, als Grundanlage für einen Text. Aber es ist so schmerzhaft offensichtlich die ganze Zeit. Es ist so kurz davor, dass Menasse uns den Witz noch selber erklärt dabei, so damit wir ja auch alles verstehen. Aber dann bleibt es zu sehr im Nebulösen. Was ich noch spannend fand ist, du hast auch schon erwähnt, wir haben jetzt häufiger Literatur gehabt, die sich auch kritisch mit, sage ich mal, den Rollen des EU-Parlamentes auseinandersetzt. Mir kommt da dieses Nico Semsrott-Buch noch in den Kopf, das, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren erschienen ist, in dem Herr Semsrott ja auch sehr fand ich unsympathisch, darüber lamentiert hat, wie überbezahlt er doch eigentlich da war und wie sehr man sich langweilt im Parlament und wie sehr diese Institution reformiert werden würde. Und Menasse schreibt ja fast aus einer ähnlichen Position raus. Da ist eben dieser Mensch, der Fiala, der den Aufstieg geschafft hat, eben aus den einfachen Arbeiterverhältnissen, hat einen Doktor gemacht und sitzt jetzt fast ganz oben. Er hat zwei Fenster, wie du auch schon erwähnt hast, aber es bringt dir nichts am Ende des Tages. Du bist nicht mal vernünftig krankenversichert. Das fand ich noch einen der spannendsten Momente dieses Romanes. Mhm. Weil, wie du auch schon gesagt hast, man würde erwarten, dass dieser Mensch alles hat. Aber es reicht eigentlich auch nicht zu mehr, als klar mal der Mutter eine Logenkarte zu kaufen. Aber wenn es dann ums Sterben, ums Kranksein geht, dann steht man ganz alleine da, weil die EU-Kranken oder die Krankenversicherung als EU-Mitarbeiter eben nicht in den Ländern gültig ist, beziehungsweise nicht geklärt ist. Das ist vielleicht der spannendste Punkt dieses ganzen Romanes.
Das meiste Geld gibt er scheinbar für Flugtickets aus. Wir verbringen so viel Zeit in diesem Roman, von A nach B zu fliegen und wieder zurück. Es ist die ganze Zeit Wien, Brüssel, Brüssel, Wien, Wien, Brüssel. Und es wird dann auch irgendwann doch sehr repetitiv. Es gibt da eine sehr schöne Passage, vielleicht die stärkste im Text für mich, wo er über das Zusammenklammern von Abstürzenden schreibt und man sich am Ende dann doch auf die Distanz einigt, wie so eine kurze temporäre Nähe in der Katastrophe suggeriert wird, aber wir sehen und erleben das weiter, obwohl sowohl er als auch seine Mutter beide halt irgendwie ringen, beide sich dem Tod annähern, finden wir nicht wirklich eine Verbrüderung, eine Verschwesterung. Auch die anderen Menschen in seinem Leben, auch Leute wie seine langjährige Freundin Feli oder seine Freundin Natalie, die finden nicht zu ihm im Angesicht der Katastrophe. Beim Tod ist man sehr allein. Ich habe aber das Gefühl, auch er findet sprachlich eigentlich keinen Umgang mit dem Tod. Er schreibt am Ende, einem der letzten Sätze, am Ende zerfällt sowieso alles, da gibt der Verstand auf, da gibt dann auch der Text ein bisschen auf, zerfasert und stirbt mit ihm. Zumindest ist das, glaube ich, die literarische Ambition. Aber da schreibt er, kann man ihren Schmerz beschreiben, ohne kitschig zu werden? Und ich habe mir dann notiert, sag du es mir. Und wenn du es nicht weißt, dann schreib etwas anderes. Ich habe schon das Gefühl, bei aller Selbstreflexion, bei allen Versuchen damit umzugehen, kommt er auch keinen Schritt weiter als zum Beispiel Julian Barnes in seinem Roman, bei dem das nochmal näher an der eigenen Erfahrungswelt ist. Aber das hat mich unheimlich frustriert, dass ich das Gefühl hatte, für die Apokalypse, für das Kataklystische des Todes wird auch wieder gar nichts aufgefahren, außer ein etwas zerfasernder Stil. Das muss doch zu wenig sein, das ist doch zu wenig. Also das hat mich schon sehr gelangweilt. Es gab höchstens hier und da, ich glaube, das ist nun ein Talent der Österreicher, gab es mal vielleicht doch einen ganz lustigen Witz oder sowas. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Pointe. Er hatte Stefan Zweigs Buch über Brasilien gelesen, aber dann hatte Zweig in Brasilien Selbstmord begangen. Und das wird so trocken vorgetragen, dass ich mir denke, ja meinetwegen, irgendwie findet er hier und da vielleicht doch eine Pointe zum Tod, aber auch nicht genug, um uns halt über die Länge dieser Novelle zu retten.
Diese Passagen haben mir auch gefallen, sag ich mal, dieser ganze kurze Abschnitt, in dem eben der Langeweiler, der Mann ohne Eigenschaften, Fiala versucht noch irgendwie seinen Lebensabend zu gestalten und sich überlegt, was könnte man denn jetzt noch machen? Man könnte vielleicht nochmal Latein lernen oder irgendwie eine andere Sprache.
Portugiesisch, er geht so willkürlich durch die Sprachen durch, es ist alles egal. Das ist ja auch
irgendwie... Genau, es ist alles egal, das ist halt so das Problem am Ende. Wenn Menasse am Ende auch nicht mehr zu sagen hat als, ja, und wenn du tot bist, das war's dann halt und dann ist es eben so und schön, wenn du Mutti noch stolz gemacht hast. Das ist so kurz vor berührend sein. Denn so, sag ich mal, ein Leitmotiv ist ja eben einfach die Beschäftigung der Mutter mit der klassischen Literatur, mit der hohen Kunst, mit der Kanonliteratur. Man zitiert aus der Ilias, in der es eben heißt, lass mich noch etwas Großes schaffen, bevor ich sterbe. Und ich glaube, die Tragik der Figur Fiala soll sein, dass er selber denkt, er hätte nichts Großes geschafft in seinem Leben, aber das Größte, was er schaffen konnte, war eben seiner Mutter diesen Aufstieg zu verschaffen, dadurch, dass er so ein guter Junge geworden ist.
Und die Honigverordnung. Das darfst du nicht vergessen.
Ach ja, und die Honigverordnung, genau. Und das ist ja irgendwie wirklich auch ganz süß am Ende und tatsächlich so Eltern, die sich mit ihren Kindern versöhnen oder andersrum, das ist auch ein kleiner weicher Punkt bei mir. Damit kriegst du mich auch immer. Und auch wenn, sage ich mal, diese letzten Seiten auch so schmerzhaft offensichtlich sind in ihrer Zerfasertheit, wie da, sag ich mal, so die letzten Sekunden des Lebens versucht werden, literarisch anzuordnen, so sehr dich anspringt, was hier gemacht wird und so sehr man, glaube ich, dann im Deutschunterricht auch da anstreichen soll, oh, guck mal, was Menasse hier macht. Es hat mich auch ein bisschen bekommen dann am Ende. So.
Ich finde, er hat manchmal schöne, nahe, intime Beschreibungen. Also wenn die Mutter aussieht wie ein zerzauster Spatz, dann hatte ich sofort ein Bild im Kopf. Und ich kann nicht sagen, dass er nicht schön schreibt hier und da. Es gibt mehrere Passagen, die habe ich mir so angestrichen mit, oh, das ist eine schöne Formulierung oder sowas. Aber irgendwie hat mich das nicht so über die Zeit getragen und es wurde auch immer weniger. Ich habe am Anfang oft gedacht, ach ja, das ist wirklich nett. Aber dann hat sich diese Stilistik für mich sehr erschöpft. Und
ja,
wurde auch so
das kann
etwas
ich genauso unterschreiben.
Biederer Realismus. Also es verlief sich alles irgendwie. Und dann war man halt eben auch, sagen wir, mit der stärker intellektuellen Dimension des Ganzen konfrontiert. Man war so darauf zurückgeworfen, musste sich dann überlegen, ist das Problem der Kommission, ist das Problem der Europäischen Union an sich, dass da graue Herren sitzen, dass da beherrschte, innerlich irgendwie neurotische sitzen, die nicht aus sich rauskommen und die auf Distanz zu den normalen Menschen gehen und die sie manchmal fast so seltsam als edle Wilde betrachten. Also es gibt da so eine Szene, wo er plötzlich seine Putzfrau erotisch begehrt. Es gibt da so eine klassenlibidinöse Dimension des Ganzen und das hat mich alles nicht so richtig überzeugt. Und auch, wie wir schon angesprochen haben, dieser Versuch, mit der Literatur an sich irgendetwas zu öffnen oder einen Gedanken zu ermöglichen, das fand ich alles so, das war alles so notdürftig, so hemdsärmlich, das war alles die Pflicht erfüllen, aber nicht die Kür, irgendwie nicht über das hinaus können, weil ich weiß nicht, ob er mit dieser Betrachtung der Novelle als Form und dieser Frage nach Goethe und wir müssen natürlich sagen, die unerhörte Begebenheit und sowas, die er in diesem Todeswettbewerb, der dann entsteht, denn das ist ja die zentrale Lebensentscheidung, dass er sagt, ich möchte länger leben als meine Mutter, möchte ihr nicht den Schmerz, möchte ihr nicht die Qual, ihren eigenen Sohn zu Grabe zu tragen, zumuten. Das ist ja eine Entsprechung von Werfel, wo ja tatsächlich die Entscheidung getroffen wird, nachdem meine Lebensversicherung abgeschlossen ist. Ich werde sterben erst nachdem das Mindestalter erreicht ist, damit mein Franzl, der Epileptiker, der keinen Job bekommen kann und meine Ehefrau und der Rest der Familie, damit die alle sicher sind. Und ich sehe einfach, ehrlich gesagt, so viel mehr Fallhöhe, so viel mehr Tragik in dieser 100 Jahre alten Geschichte, wo es um das Leben von Menschen geht. Ja. Und hier, natürlich sind ideelle Sachen, sind solche seelischen, moralischen Sachen wichtig und groß und können auch Literatur, die bis zum Himmelszelt reicht, hervorbringen. Aber in diesem Fall wirkt es auch, als hätte er noch einen Verwaltungsantrag gestellt und das dann aus Versehen abgegeben als Text, der gelesen werden soll zum Vergnügen, der belletristische Ambitionen hat und ja, das misslingt, aber sorry, was machen wir denn jetzt mit diesen Literaturbezügen, die hier drin sind? Was tun wir damit?
Es ist ja auffällig, sage ich mal, dass Kunst in diesem Roman, wenn es nicht retrospektiv passiert, eigentlich auch wieder keine Rolle spielt. Also es spielt wirklich nur eine Rolle für die Mutter, die sich halt anhand dieser Klassiker damals ein Lesen nach oben verschafft hat, der eben auch wichtig war, dass es eine Bücherwand gibt. Und im Gegensatz zu den Freunden in Österreich hat man eben tatsächlich Bücher in der Bücherwand stehen und hat nicht Nippes und Kronleuchter, wie es da heißt, stehen. Also so, dass es vielleicht früher noch möglich war, durch Literatur, durch Kunst aufzusteigen, zu einer neuen Klasse zu gehören, sich durch Disziplin etwas anzutrainieren und das hat heutzutage eben keinen Wert mehr, könnte eine Aussage des Ganzen sein.
Ja, kein Wunder, wenn die Leute nicht mehr Goethe, sondern Robert Menasse lesen müssen.
Aber das ist ja tatsächlich eine Fortsetzung eines längeren Gedanken, vor allem aus der österreichischen Literatur. Wir finden ja schon in Echtzeitalter, übrigens, das spielt ja am Marianum und wir sind hier am Theresianum, also so, wir teilen uns ein bisschen den Ort. Schon in Echtzeitalter formuliert Tonio Schachinger den Gedanken, dass diese Institution des Wiener Internates eigentlich komplett seine Zeit überlebt hat, weil hier die Schüler immer noch in der klassischen Literatur und der hohen musikalischen Kunst ausgebildet werden, aber diese Güter in der heutigen Welt gar keinen Wert mehr hätten, weil eben in den Salons der höheren Klasse gar nicht mehr über Literatur und Musik geredet wird, sondern eben über Filme oder Serien maximal noch, aber sonst eben vor allem über Geldgeschäfte. Und das scheint mir tatsächlich hier ja eine weitere Formulierung des Ganzen zu sein, dass einfach der Spätkapitalismus, die Bürokratie, wie auch immer, uns zu Franz Fallers gemacht hat, vielleicht. Vielleicht ist das eine Aussage. Dem würde ich aber nicht zustimmen, weil der Roman ja auch keine Lösung so richtig anbietet. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass er sagt, aber wenn man zurückkommen würde, wenn man wieder Goethe lesen würde, dann passiert da was mit einem. Er sagt einfach nur, hey, am Ende bleibt da nichts und schön, wenn du dich mit deiner Mama noch aussöhnen kannst.
Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir natürlich eine neue Form von Oberschicht haben. Also das sind, ich möchte nicht unhöflich sein, aber es sind sabbernde Kretins wie Elon Musk zum Beispiel, die damit angeben, dass sie besonders gut in Diablo oder in Dark Souls sind und die definitiv halt in ihrem Leben nicht mehr als 3 Bücher so in ihrem näheren Umfeld gehabt haben. In der Regel dann irgendwelche Science-Fiction-Bücher, die sie falsch verstehen. Also die Diagnose, dass, sagen wir, eine neue Vorstellung von Bildungselite existiert, die sich stärker um die kalifornische Ideologie im weitesten Sinne ordnet, das ist sicher nicht falsch. Und ich glaube, man könnte daraus erzählerisch auch etwas machen. Also vielleicht so eine neue Art von Avantgarde, die tatsächlich noch lesen kann, die tatsächlich einer bestimmten Art von Verfall irgendwie entgegentritt. Das könnte man mobilisieren, damit könnte man arbeiten, wenn man sich auch selbst als Mann der Worte versteht. Es findet ja eigentlich nicht statt und ich habe schon auch das Gefühl, letztlich sind die Bücher hier Kronleuchter und Nippes und etwas, das längst so Dekoration geworden ist, das irgendwie mit was Trivialem zu tun hat, so wie man vielleicht Kristallbilder in einem Haus stehen hätte oder irgendetwas schrecklich Kitschiges vom Urlaub in der Dominikanischen Republik, vielleicht eine verschleierte Frau oder was auch immer man dort auf dem Markt gekauft hat, damals für 25 D-Mark. Und so fühlen sich ehrlich gesagt die Goethe-Bücher an, die dort stehen, die Chroniken, die Anthologien, so fühlen sich die Theaterbesuche an, als wäre es selber eigentlich nur noch Kitsch. Also aus dieser Beschreibung der Dinge, aus dem, was erzählt wird, kann ich selber nicht mehr den Glauben an Bildung herauslesen. Also man begreift das so als etwas, das früher mal geltend war und das jetzt keinen Wert mehr hat. Und da frage ich mich, ist denn nicht die Perspektive, die jemand hier als Autor hat, furchtbar langweilig? Ist Menasse nicht ein Langweiler insofern, dass er eigentlich die gängige Perspektive annimmt? Ich glaube, als glühender Streiter, als Enthusiast für die EU, da bist du heute ein Singulär, da stehst du allein auf weiter Flur, weil wie viele Leute, die denn nicht da so einen sehr pragmatischen, oh, das muss reformiert werden, das muss so und so geformt werden, so Leute, die wirklich noch mit dem Brustton der Überzeugung sich hinstellen können und sagen, die EU, das ist das Allertollste, die sind ja nun wirklich außergewöhnlich und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die würde ich gerne lesen, genauso wie es viele Leute gibt, die dir erzählen können, ja, Bildung, das ist theoretisch ganz nett, aber das scheitert an der Realität, aber nein, wenn da jemand das Gegenteil schreiben würde, das kann immer noch die Welt formen, damit kann ich immer noch die Barrikaden zwischen den Dingen und die Grenzen zwischen den Klassen einreißen. Das fände ich viel spannender als jemand, der sich so eigentlich dem Conventional Wisdom, dem kleinsten gemeinsamen Nenner hier irgendwie anschließt. Also für mich ist Robert Menasse in diesem Buch einfach ein Langweiler. Und wenn er dann später noch auf die Ignoranz der einfachen Leute so schimpft, so eine Art Antipopulist ist, also dann wird da irgendwie ganz Wichtiges erzählt, das ist der Tag des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg, aber der Taxifahrer sagt nur bla bla bla, dann fühlt sich das an wie all diese Paul Krugman-Kolumnen für die New York Times oder sowas, in denen er wieder erklärt, warum Austerität für alle Länder gelten muss, weil irgendein Taxifahrer das unterstützt hat. Also für mich wirkte das einfach so abgehoben wie alles, was er den Leuten hier in der Novelle eigentlich auch vorwirft.
Vielleicht hinkt der Vergleich mit dem Nico Semsrott-Buch gar nicht so sehr. Das ist, glaube ich, doch wirklich so eine ähnliche Form der Mitleidsliteratur, wo wir jetzt nochmal so ganz hautnah miterleben können, wie doof das doch ist da als EU-Kommissar. Und dann muss man am Familientisch immer sich verteidigen, weil der blöde Onkel wieder einen Spruch macht und dann verstehen die Leute ja auch gar nicht, was man macht. Und dann ist man immer so alleine im Restaurant. Und das größte Glück ist dann irgendwie, dass man rauchen darf, wenn alle anderen weg sind. Und weißt du, wir haben ja häufig schon auch über, sag ich mal, Romane mit, ich will nicht schwierigen Hauptcharakteren, aber sagen wir mit leeren Hauptcharakteren gesprochen. Und ich bin wirklich jemand, der immer sehr bereit ist, sich da reinzulesen. Ich habe in der Allegro Pastel Verfilmung was gefunden und das sind wirklich komplett leere Leute. Und das ist jetzt wirklich einer der Texte, wo ich davor sitze und sage, und warum sollte mich das interessieren?
Ja.
Weißt du, wenn jetzt der große Wunsch, sage ich mal, in einer Jugend existieren würde, zu sagen würde, hey, ich möchte unbedingt EU-Kommissar werden oder sowas, und Menasse hier einen Entzauberungstext schreibt und du sagst, nein, so ist das gar nicht, dann könnten wir ja auch noch mal drüber reden. Aber dieses Gefühl habe ich auch nicht. Es ist so ein bisschen einem alten Mann beim Jammern zuzuhören über Sachen, die einen nicht so wahnsinnig mitnehmen. So, tut mir leid, dass dein sehr gut bezahlter Job dich am Ende nicht ausgefüllt hat. Hättest du auch was anderes machen können. Und ja, natürlich ist es tragisch, dass das ja auch genau der Moment ist, den Faller da am Anfang des Romanes erlebt, dass er merkt, hey, ich habe mein Leben irgendwie ein bisschen verschwendet und ich will jetzt nochmal was tun. Aber ja, dann ist es natürlich auch bitter, dass er weiter zum Nichtstun im wahrsten Sinne des Wortes verdonnert wird. Aber ich hätte irgendwie gern ein bisschen mit ihm mitgelitten oder ihn so ein bisschen als eine interessante Figur oder als eine Figur, wo es schade ist, dass sie von der Erde geht, erfahren.
Irgendwann kippt das Ganze dann auch noch in mein absolutes Hassgenre, was so alte Leute-Literatur angeht. Da fällt der Satz, der Kaffee schlug in seinem Magen ein wie eine Bombe, als wäre der Magen explodiert und die Därme fingen Feuer. Und da habe ich bei meinen Notizen einfach nur fick dich geschrieben, weil da sind wir bei der Gastrointestinalliteratur, die alte Leute manchmal schreiben, wo dann jeder Darmwind und jede Verstimmung unter dem Bauchfell irgendwie als große Geste ist, die minutiös beschrieben werden muss, der eigene Verfall, und da denke ich mir immer, nee, tut mir leid, egal wie elaboriert das aufbereitet wird, es ist doch irgendwie für den Arsch. Und damit habe ich viel zu kämpfen gehabt im späteren Teil. Ich finde, all das, was da an körperlichem Verfall geschildert wird, die Operationen, die Krankenhausaufenthalte, die sind auch irgendwie wahnsinnig banal. Da habe ich das Gefühl, da bin ich in so einer Vorabend-Arzt-Serie irgendwie. Also da prangt irgendwo das ARD-Logo im Hintergrund und man denkt sich, ja, dann wird man in den anderen klinischen Saal geschoben und alles ist so ein bisschen grau und traurig. Also das finde ich wirklich immer ganz schrecklich. Da wird dann einmal noch kurz so ein halber Kriminalplot angedeutet, weil es irgendwie um die Diabetes der Mutter geht und da liegt das falsche Medikament auf den Tisch und dann wird kurz recherchiert. Aber das fühlt sich dann irgendwie auch nur wie so ein kleiner Schlenker, ein kleiner Umweg auf dem Weg zum Ziel an. Also auch an dieser Verfallserzählung, an dieser Krankheitserzählung konnte ich überhaupt nichts Interessantes finden.
Es wirkt wirklich, wie du auch schon erwähnt hast, es wirkt wie eine Skizze von Menasse vielleicht für etwas, was mal ein Roman hätte sein sollen. Und dann hat man das jetzt halt doch mal auf 118 Seiten als Novelle rausgebracht und gesagt, ja, macht was draus, Leute. Auf der einen Seite natürlich schön, dass Herr Menasse auf dem Punkt ist, wo er sowas machen kann. Aber schade, dass ich es lesen musste.
Ja, ich finde, er erklärt dann auch manchmal noch wirklich komplett, worum es ihm eigentlich geht. Er schreibt dann so Sätze wie, was haben sie aus uns gemacht? Seelisches Elend, ein schwaches Ich, weißt du, sagt sie, wir aus den Kleinbürgerfamilien haben ein Problem. Die Kleinbürger haben Angst vor dem Abstieg nach unten und blicken gierig hinauf nach oben. Und deshalb glauben sie, dass alles exemplarisch ist, wie sie leben und denken, weil sie oben und unten mit ihren Ängsten und Hoffnungen verbinden. Sie sind das Maß. Aber wenn alles unbefriedigend ist zwischen den antagonistischen Klassen, weil sie so viel Angst haben und zu viel gescheiterte Hoffnung, ist das Exemplarische immer ein Desaster. Und da hast du Österreich, wir müssen da raus. Und das ist ja das, was er hier auch irgendwie erzählen will, die Frage nach dem Exemplarischen. Aber ich verstehe nicht, warum er immer wieder so Schleifen läuft, warum er immer wieder zur Erklärung ansetzt, wenn er das auch doch durch seine Figuren irgendwie vermitteln konnte. Und dann musste ich immerhin noch über den peinlichen Karlauer lachen. Ich habe mich in hineinversetzt, bin immer unverändert herausgekommen. Ehrlich gesagt, auch ein Gag, den ich vielleicht eher bei Mario Barth oder so erwartet habe, als bei Robert Menasse. Insgesamt muss ich sagen, da habe ich sehr wenig gefunden. Ich glaube, wir raten beide ab, aber bei Werfel kann man gern mal reingucken, wenn man möchte.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir verlinken vielleicht den Gutenberg-Link mal in der Beschreibung.
Das können wir sehr gerne machen.
Ja, ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen gruselig. Also tatsächlich auch intendiert. Ich habe gar nicht so viel reingelesen, aber wir reden über Vigil von George Saunders. Und es scheint ein Roman über Liminal Spaces zu sein. Also wir sind voll aktuell gerade, wir sind voll im Zeitgeist und lassen vielleicht mal die Todeswochen im gelesenen Podcast hinter uns. Wer weiß.
Naja, bei Saunders geht es ja nun auch oft genug um den Tod, über das Zwischenreich. Also ich war großer Fan von Lincoln in The Bardo und war sehr gespannt, was mit seinem neuen Roman so erzählt, vermittelt, erlebt wird. Erzählen ist es ja nicht immer. Es sind ja mehr so Räume, die er öffnet, in denen dann Begegnungen und Gedankenfetzen irgendwie vorbei wehen. Ich finde ja Saunders schon auch einen der spannenderen Autoren der Gegenwart. Mal sehen, ob das interessanter wird als Krugman und vor allen Dingen als Robert Menasse.
Ich freue mich. Tschüssi.
Tschüss.